Hallo Merle.
Hallo Sarah.
Na?
Na, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbärchen. Ich habe gehört, dass du diesen Monat eine Auszeit nimmst von Zucker.
Ja, ich versuch's zumindest. Ich habe mir irgendwie gesagt, es gibt ja den V-January und ich mache anscheinend den Anti-Zuckerary, I don't know. Also Zucker esse ich schon, aber ich esse keine Süßigkeiten.
Ah, okay.
Oder ich versuche es. Es ist schon schwierig, sage ich dir, als Sugarholic.
Ja, das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Aber wie schaut es denn mit Datteln aus?
Ja, man muss dazu sagen, wir hatten eben einen kleinen Pre-Snack vor der Folge. Und zwar bin ich halt sehr obsessed mit Datteln. Datteln auch einfach eigentlich auch Naschi, bin ich ehrlich. Also von dem Süßungsgehalt hat es jetzt keinen großen Unterschied zu herkömmlichen Süßigkeiten, aber es ist gut für die Verdauung, habe ich gehört, ne? Also ich gaslighte mich da auch ein bisschen selber rein, dass das Datteln okay sind. Datteln und dunkle Schoki, mein neuer Snack des Monats.
Nee, verstehe ich. Fehlt nur noch so die Erdnussbutter. Ich finde so Datteln mit Erdnussbutter und dann so Schoki, oh mein Gott.
Gab es das nicht so als Trend für so healthy Snickers?
Ach ja, das ja, ist das, natürlich, ich, ne? Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall healthy Snickers.
Ja, ich möchte hier keine Almond Mom Behavior encouragen, aber wenn ihr auch ein bisschen weniger Zucker zu euch nehmen wollt, dann könnt ihr mich ja joinen in meinem Anti-Sugar January, I don't know. Ja, aber das ist mein Ziel des Monats. Aber du machst doch auch den V-January, oder?
Ja, also ich versuch's jetzt. Ich hatte mich bis vor kurzem noch in einem Etablissement befunden. In dem es nicht ganz so gut ging. Und,
also bei der Familie von deinem Freund?
Also die auch, aber die besuche ich auch nächste Woche wieder, am Wochenende. True. Aber ja, ich glaube, nee, das stimmt, da geht das auch nicht. Ich glaube, da musst du dann auch so ein bisschen wie du rumtricksen, Ausnahmen machen.
Ja, ich glaube, bei Family ist eh so, also das ist so schwierig. Ich bin auch vegetarisch und bei meiner Familie war das wirklich hart. Also ich bin ehrlich, ich schäme nicht die Brüche von Veganismus und vegetarisch. Wenn man zu Hause ist, wirklich meiner Oma, da kann ich gar nichts abschlagen. Yes. Da kann ich sagen, ich esse keinen Zucker, ich esse kein Fleisch, die guckt mich an. Hm?
Ja, aber geht Hähnchen?
Ja, meine Oma, die sagt auch, also wir haben auch schon mal über vegetarisch gesprochen und bei meiner Oma esse ich alles mit, muss ich dazu sagen. Aber sie sagt ja auch immer, ihr Essen ist halb vegetarisch, weil nur die Hälfte des Tellers mit Fleisch gefüllt ist oder Fleischkomponenten hat. Also schau da meine Oma, ich liebe ihr Essen, wirklich. Es ist das beste Essen der Welt.
Boah, ja, aber wirklich, Omas und auch Mamas machen schon immer richtig gutes Essen. Auch ja. Papas. Papas können auch gutes Essen, wollen wir jetzt echt nicht so sein.
Mein Opa kann sehr gut grillen, kann man auch mal dazu sagen.
Okay, das ist jetzt auch schon ein bisschen stereotypisch Mann.
Es ist so, leider so, aber meine Oma und Opa sind ja auch schon ein bisschen älter.
Ne? Na gut, na, dann lassen wir dir das mal jetzt hier. Ja. Oder deinem Opa besser gesagt. Ja, apropos Essen, erstmal hallo zusammen zu einem Häppchen Politik. In Zeiten der Fake News, 30-sekündigen TikTok-Videos und einer Medienlandschaft, die politisch viel Vorwissen voraussetzt, möchten wir euch ein aktuelles Thema kompakt zusammenfassen, sodass Politik von jedem und jeder verstanden werden kann. Bei unseren aktuellen Themen versuchen wir, einen Diskurs der Politik vereinfacht zu erklären, damit ihr langfristig mitreden und euch eine Meinung bilden könnt. Lasst uns Politik portionsfähig machen.
Yes, und damit gehen wir auch schon direkt rein mit unserem heutigen Thema. Das durfte ich heute nämlich recherchieren und ich bin wirklich super excited. Und zwar, wie man am Titel wahrscheinlich schon lesen konnte, beschäftigen wir uns heute mit dem Sudan, Sarah.
Ja, das ist ein sehr Hot Topic.
Hot Topic würde ich auch sagen. Ich glaube, da wäre auch schon direkt meine Frage, ob du in deinem Social Media Feed oder in deiner Medienlandschaft, die du so konsumierst, denn dich schon so mit dem Sudan-Krieg befasst hast, beziehungsweise ob da halt Content drin vorgekommen ist.
Ja, also so semi. Ich würde sagen, ich habe schon was gehört, aber primär dann so ein kurzes Reel für 30 Sekunden und dann auch nicht so wirklich Hintergrundinformationen zu dem Sudan-Konflikt, sondern eher, dass zu wenig über den Sudan-Konflikt gesprochen wird. Also basically habe ich gehört, dass man zu wenig davon hört.
Ja, das ist so ein bisschen wie, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist auch schon mal ein guter Start, Sarah.
Schon.
Das ist auf jeden Fall auch das, was mir so aufgefallen ist. Also gerade so im November, Dezember hatte ich das Gefühl, mein Instagram-Feed bestand viel aus den Vorkommnissen im Al-Fashir. Da sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer drüber, was der Al-Fashir ist und was da vorgegangen ist. Aber ich muss auch sagen, es war schon schwierig. Und jetzt merke ich auch, dass in den großen Medienhäusern auch mehr über den Sudan berichtet wird, auch gerade aufgrund Al-Fashir. Aber was ich hier schon mal ganz zu Beginn sagen möchte, ist, dass halt leider auf TikTok und Instagram und anderen sozialen Medien halt super viele Fake News kursieren zu diesem ganzen Konflikt und vor allen Dingen jetzt eben auch mit den Ereignissen in Al-Fashir. Und da möchte ich nachher auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass du da ähnliche Wahrnehmungen hast wie ich, dass der Sudan nicht besonders viel repräsentiert wird momentan medial. Und man spricht da auch heutzutage von einem vergessenen Krieg, also so wird er in den Medien oft betitelt. Und da möchte ich dann noch heute auch so ein bisschen drauf eingehen, warum der vergessen ist, aber ihn auch nicht vergessen machen, indem wir heute darüber sprechen und indem ich heute so einen kleinen Abriss gebe, was im Sudan vorgefallen ist, die Vorgeschichte, die einzelnen Konfliktparteien und was man vielleicht wissen sollte, also ein One-on-One für den Sudan-Konflikt.
Ja, das hört sich ja schon mal gut an, Merle. Ne? Vielleicht kannst du uns ja mal ein kleines Spotlight geben über den Sudan. Was müssen wir über das Land wissen in Bezug zu dem Konflikt?
Genau, also ich finde, das ist schon wichtig, bevor wir jetzt in den Konflikt eintauchen, mal so sich kurz bewusst zu machen, was ist der Sudan, wo ist der Sudan und was sind so vielleicht große Eckpfeiler, die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Also der Sudan ist das drittgrößte Land Afrikas und um sich die Dimension des Landes mal vor Augen zu führen, kann man sagen, dass der Sudan von der Fläche ungefähr so groß ist wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen und Italien zusammen. Also das wäre in Europa schon einfach ein ziemlich massives Land. Und es hat allerdings nicht so viele Einwohner, nur circa die Hälfte der deutschen Bevölkerung wohnt im Sudan. Und was den Sudan halt wirklich interessant macht, da kommen wir später auch nochmal hinzu, sind seine wirtschaftlichen Ressourcen. Also Sudan ist wirklich sehr vielfältig, was seine Wirtschaft angeht und ein ganz großes Gut, was eben exportiert wird im Sudan, ist Gold. Und ich glaube, das hat man in den sozialen Medien dann doch schon ein bisschen mitbekommen. Nur mal als Eckpfeiler, also im Jahr 2025 waren es ca. 70 Tonnen Gold, die aus dem Sudan raus exportiert werden. Also das ist wirklich ein Moneymaker für den Sudan. Und weitere Ressourcen sind eben vor allen Dingen große Ölvorkommen und Gummi Arabicum. Ich weiß nicht, Sarah, hast du schon mal von Gummi Arabicum gehört?
Also ich muss dann immer an Kaugummi denken, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass Gummi Arabicum mit Kaugummi zu assoziieren sein sollte.
Also es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Thought. Ich dachte auch erst, es sind so, ja, diese Ressource, die auch zum Beispiel Reifen herstellt. Aber Gummi Arabicum ist vor allen Dingen ein Bindemittel, was in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie benutzt wird. Also ich bin mir sicher, dass wir heute schon irgendeine Art von Gummi Arabicum zu uns genommen haben oder auf unsere Haut geschmiert haben. Also es ist auf jeden Fall auch ein ziemlich wichtiges Exportgut, würde ich mal sagen.
Boah, das werde ich jetzt mal gleich checken. Erstmal meine Hautcreme auf Gummi Arabicum checken.
Vielleicht kommt die straight aus dem Sudan. Also Boah. Das Gummi Arabicum.
Das werde ich dann natürlich alles zurückverfolgen. Ne?
Genau. Und jetzt vielleicht auch nochmal zu den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Sudan. Um vielleicht da mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Also 70% der Sudanesen sind sudanesische Araber. Also wir haben hier einen großen arabischen Einfluss. Das liegt auch daran, dass man sich vor Augen führen muss, wo der Sudan geografisch liegt, nämlich an der Grenze zum Mittleren Osten. Also wir haben hier einen arabischen Einfluss. Allerdings 30% der Bevölkerung sind trotzdem immer noch einer schwarzafrikanischen Ethnie zuzuordnen. Religiös ist der Sudan nicht ganz so vielfältig. Also 90-97% sind sunnitische Muslime, was natürlich auch mit dem arabischen Einfluss einhergeht. Und dann gibt es eben noch eine sehr kleine christliche Minderheit. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal genug fürs Wikipedia-Wissen. Ich weiß, das ist auch ein bisschen trocken, aber diese ganzen Facts spielen im Konflikt dann doch noch eine ziemlich große Rolle und haben auch Einfluss. Deswegen wollte ich es am Anfang nur mal ansprechen. Und jetzt kommen wir auch schon so direkt zum Deep Dive, den ich jetzt gerade am Anfang machen möchte, zur Geschichte. Da müssen wir jetzt einmal durch, weil um den heutigen Konflikt im Sudan zu verstehen, müssen wir uns auch die geschichtlichen Ereignisse angucken, weil der Sudan ist tatsächlich geprägt von sehr vielen Konflikten und von vielen Aufständen und die haben alle einen Einfluss auf den heutigen Konflikt. Man kann sagen, dass der Sudan, so wie viele andere afrikanische Länder es eben auch waren, eine klassische Kolonie war. Sie war unter britischer sowohl wie ägyptischer Kontrolle. Und dann gab es allerdings Ende der 50er Jahre massive Aufstände, sodass sich Großbritannien dann im Endeffekt zur Unabhängigkeits, Bestrebungen geeinigt hat und ab dem Jahr 1956 war der Sudan dann offiziell unabhängig. Diese Unabhängigkeit mündete aber in extremer politischer Unsicherheit und ich habe das jetzt mal unter den Begriff Pendelregierungen gepackt. Also der Sudan pendelte dann immer zwischen eben militärischen Diktaturen und Regierungen, die auch demokratische Bestrebungen hatten. Aber zwischen diesen Regierungen gab es dann einfach immer wieder alle paar Jahre Staatsstreiche und damit einhergehend auch Bürgerkriege. Also es war alles super instabil im Sudan. Und da kommen wir auch schon zu einem sehr wichtigen Player oder einem sehr wichtigen Charakter dieses Konflikts, nämlich al-Bashir. Al-Bashir war Präsident im Sudan ab 1993 und dieser hat natürlich diese politische Unsicherheit und diese ganzen Staatsstreiche vorher miterlebt und wollte eben sein Regime absichern vor diesen zukünftigen Staatsstreichen. Und das Ganze fällt unter den Begriff Coup-Proofing, also Coup wie im Sinne des Coup d'État. Und genau, das wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen erklären, denn während al-Bashir an die Macht kommt, gab es trotzdem immer noch große Konflikte im Sudan und das einmal im Darfur. Der Darfur ist eine Region, mit der wir uns auch noch später beschäftigen, aber der Darfur liegt im Westen des Landes und wir haben einen Konflikt im Südsudan. Und beide Konflikte haben relativ ähnliche Vorbedingungen. Also viele Menschen, die in diesen Regionen gelebt haben, haben sich eben vernachlässigt gefühlt von der Regierung, gerade auch, weil diese Militärdiktatur natürlich auch wenig übrig ließ für soziale Umstellungen. Und man muss natürlich dazu sagen, ich habe vorhin schon angesprochen, dass der Sudan vor allen Dingen aus einer arabischen Bevölkerung besteht, aber eben auch afrikanische Minderheiten mit sich bringt, also nicht-arabische Bevölkerungsanteile. Und im Darfur sowie im Südsudan lebten diese halt mehrfach. Also da haben wir eine große Bevölkerung von nicht-arabischen Sudanesinnen. Und al-Bashir hat jetzt hier eben das Problem, dass da große Aufstände sich entwickelten. Also die Bevölkerung im Darfur sowie im Südsudan wollten das halt nicht akzeptieren, dass es hier so einen Bürger zweiter Klasse gab für sie als nicht-arabische Bevölkerungsanteile. Das lag auch daran, dass in den späten 80ern Gesetze erlassen wurden, wo nicht-arabische Bevölkerungsanteile auch als Bürger zweiter Klasse definiert wurden. Und beide dieser Aufstände wollte al-Bashir dann eben absichern und eingrenzen, um eben auch sein eigenes Regime zu sichern. Und da verwendete er als klassische Militärdiktatur natürlich eins, und das ist das Militär. Also gerade im Südsudan waren die Sudanese Armed Forces, also die SAF, das ist die klassische Armee des Sudans, dort setzte er diese eben ein, um einen erneuten Putsch aufzuhalten. Im Darfur war das Ganze allerdings deutlich schwieriger, und dort hat sich dann al-Bashir eben eine neue Strategie überlegt und hat sich mit einer Miliz zusammengetan, die auch im Darfur tätig ist, nämlich die Janjaweed. Und diese sollte eben dafür sorgen, dass diese Rebellen im Darfur unterdrückt werden. Ein ganz wichtiger Charakter der Janjaweed ist Mohamed Hamdan Dagalo. Also er wird auch Hemeti genannt, ich werde ihn jetzt auch immer Hemeti nennen. Und al-Bashir hat Hemeti eben eine ganz, ganz zentrale und wichtige Rolle zugesprochen und hat ihn später auch unter seine eigene Regierung stellen lassen. Genau, beide Konflikte, also sowohl der im Darfur als auch im Südsudan, waren eben extrem brutal. Also die Konflikte resultierten in vielen Kriegsverbrechen, Massakern und Vergewaltigungen. Und das lag nicht zuletzt auch an Ethnic Cleansing, also ethnischer Säuberung, die al-Bashir in diesen Regionen verordnete, sowohl von der SAF, also den Sudanese Armed Forces, als auch durch die Janjaweed.
Okay, das war jetzt ja schon mal erstmal ein sehr guter Abriss. Jetzt hast du viel über Ethnic Cleansing gesprochen und das auch quasi als Strategie genannt. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, ja.
Ja, aber was kann man denn überhaupt unter dem Begriff Ethnic Cleansing verstehen?
Genau, also Ethnic Cleansing oder auch ethnische Säuberungen beschreibt eben eine menschenverachtende Politik, die man hier auch al-Bashir zuschreiben kann. Und da geht es eben darum, dass bestimmte Ethnien von einer bestimmten Kultur verfolgt wird. Und Ethnie, das ist eben ein griechisches Wort der Bezeichnung von Gruppierungen von Menschen, die eine gleiche Kultur oder Abstammung verbindet. Und hierbei wird eben in der ethnischen Säuberung diese bestimmte Gruppe dann auch verfolgt, vertrieben oder sogar getötet. Und das sieht man hier jetzt eben sowohl in der südlichen Region des Sudans als auch eben im Darfur, dass aufgrund der nicht-arabischen Herkunft al-Bashir diese eben auch zutiefst bekämpft hat und da eben auch mit brutaler Gewalt vorgegangen ist. Genau, und das führt uns auch dann so ein bisschen weiter im Text. Also diese Konflikte hielten wirklich sehr lange an, über die 90er bis in die 2010er hinein. Und ab 2011 endete der Bürgerkrieg dann zwischen dem Südsudan und Nordsudan. Das sind auch nochmal ganz große, komplexe Themen, die ich jetzt hier nicht ganz ansprechen werde. Aber der Südsudan erlangte dann 2011 auch seine Unabhängigkeit. Nach der Unabhängigkeit war Sudan dann wirtschaftlich extrem geschwächt, weil eben auch viele Ölvorkommen im Südsudan sind. Und was versucht al-Bashir dann aufgrund dieser politischen Instabilität? Natürlich, er greift wieder zu militärischen Aktionen, die sein Regime absichern. Und er nannte die Janjaweed dann zu einer paramilitärischen Einheit der Rapid Support Forces. Das geschah im Jahr 2013. Und wer diesen Begriff Rapid Support Forces schon mal gehört hat, der wird wissen, dass der noch sehr relevant wird. Denn die Rapid Support Forces sind jetzt wirklich ein zweites Element der Armee. Also wir haben, wie gesagt, die klassische Armee, die SAF, aber jetzt auch die RSF. Und mit diesem neuen Titel erlangte diese auch eine neue Stellung im Land. Und Hemeti, den ich eben schon angesprochen hatte, war eben die Führung dieser RSF. Und er wurde eben auch direkt unter die Kontrolle des al-Bashir-Regimes gestellt 2017, was eben auch nochmal eine sehr krasse Loyalität al-Bashirs gegenüber Hemetis darstellt. Wir können hier ganz gut sehen, dass al-Bashir sich komplett ausgebauscht hat. Ne? Also ganz viele militärische Forces, die ihn umzingeln und die ihn absichern, damit sein Regime erhalten bleibt. Und die RSF sowie die SAF hatten auch höhere Positionen im Land. Also gerade die RSF hatte zum Beispiel über Hemeti viele Goldminen in ihrer Autorität. Also diese befinden sich klassisch ganz viel im Darfur. Das ist auch noch sehr wichtig für spätere Ereignisse. Und die SAF hatte auch eine ganz große Kontrolle über zum Beispiel die Telekommunikation im Land. Also wir sehen, beide Organisationen haben hier sehr viel Macht auch im Sudan. Und wer jetzt natürlich besonders unter diesem Militärregime litt, war die Zivilbevölkerung, gerade auch über die Krisen und Kriege hinaus. Und diese wollte sich eben gegen dieses Militärregime auch auflehnen. Da sehen wir dann halt ab 2018 auch eine Verschiebung in der Zivilbevölkerung zu al-Bashir.
Okay, das ist, also wirklich, es hört sich an, als ob du so eine Geschichte erzählst. Und ich bin am Anfang von so einem Roman. Also ich möchte jetzt wirklich bewusst nicht Fantasy-Roman sagen, aber ich brauche dann immer erst einmal so quasi wie so ein Mindmap von allen Charakteren. Ich würde jetzt nochmal festhalten, also unsere aktuellen Akteure der Geschichte sind zum einen Janjaweed, dann al-Bashir, Hemeti haben wir auch noch und vor allem die zwei Akteure, also die militärischen Akteure RSF und SAF. Habe ich das richtig aufgefasst? Oder
genau, und die Janjaweed ist ja übergegangen in die RSF.
Ah ja, sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, das genau. Hat jetzt gar nicht mehr so...
Also da haben wir einfach das ist einfach nur eine semantische Veränderung. Also er hat sie einfach nur umbenannt, um diese auch eine höhere Position im Land zu verschaffen. Aber genau, das sind so die, sage ich mal, die Main Players und die auch viele Konflikte, ja, für diese verantwortlich waren im Land bis 2011.
Okay, und wie entstand dann jetzt eigentlich der aktuelle Bürgerkrieg im Sudan? Also al-Bashir spielt in dem ja keine Rolle mehr, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, genau. Also al-Bashir, das kann man schon sagen, der hat sehr lange Zeit im Sudan regiert und ja auch eine extreme, brutale Militärdiktatur durchgesetzt. Das habe ich ja eben schon anklingen lassen. Aber wie ich eben schon so ein bisschen erzählt habe, war die Zivilbevölkerung überhaupt nicht glücklich mit diesem Militärregime. Und diese wurde ja auch permanent unterdrückt. Und man sieht dann so ab 2017, 2018, dass sich eben Tumulte im Land bilden. Also es wird geradezu eine Revolution gestartet durch massive Aufstände und Proteste gegen al-Bashir und sein Regime und seine Militärdiktatur. Und diese beginnen vor allen Dingen in Kafur, also in der Stadt Kafur, und fordern halt vor allen Dingen Demokratiebewegungen, Erneuerung, soziale Gleichheit, wirtschaftliche Liberalisierungen. Und das signalisiert jetzt mal so den ersten Punkt, wo wir uns diesem Konflikt annähern. Genau, und jetzt nähern wir uns auch immer mehr der Gegenwart. Also für alle, die mit Geschichte leider nicht so viel anfangen können, ihr habt jetzt Glück. Denn wir gucken uns jetzt den aktuellen Konflikt an. Denn die Revolution und Aufstände mündeten dann in einem erneuten Staatsstreich 2019, also dem größten Albtraum von al-Bashir. weil seine Albträume sind, glaube ich, wahr geworden. Und jetzt würde man sich ja denken, okay, die Zivilbevölkerung, irgendein neuer Akteur hat sich herausgebildet und stürzt jetzt dieses Regime. Aber nein, es ist ein ganz großer Stab in the back, denn 2019 tun sich die SAF und die RSF für den Sturz von al-Bashir zusammen und stürzen diesen dann und das Regime. Also man kann ganz gut sehen, dass sie halt hier die Möglichkeit gesehen haben, in den Tumulten ihre eigene Macht auszuspielen und al-Bashir dann loszuwerden. Und herausgebildet haben sich dann eben die beiden Führungskräfte der RSF und SAF. Das war wie gesagt Hemeti auf der RSF-Seite und für die SAF ist das Abdel Fattah al-Burhan. Also dieser ist der Commander in Chief und ich werde ihn ab sofort nur noch al-Burhan nennen. Und beide arbeiten eben in diesem Sturz zusammen und schlugen dann aber die Proteste nieder. Also sie haben quasi die Proteste nur genutzt für ihre eigenen Zwecke, um halt diese Macht zu erlangen und dann aber diese Demokratiebewegung, die sich ja im Land herausgebildet hat, dann im nächsten Schlag niederzuschlagen. Und da hat dann tatsächlich die internationale Gemeinschaft extrem interveniert. Also die USA, genauso wie Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, aber auch noch andere Staaten haben dann Gespräche eingeleitet durch ein Transitional Council, den sie einleiten wollten im Land, um eben die SAF und RSF mit der Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Und das Ziel war eben, dass es eine zivile Regierung gibt. Aber zum Übergang hatte man sich dann auf eine zivil-militärische Regierung geeinigt. Und da haben eben auch die RSF und SAF zugestimmt und der erste Premierminister dieser zivil-militärischen Regierung, also die zivile Seite dieses Transitional Councils, war dann der Premierminister Hamdok. Man kann allerdings hier sagen, dass Hemeti und al-Burhan diesen Premierminister relativ schnell wieder loswerden wollten. Also bereits 2021 gab es dann einen Scheinstaatsstreich, den Hemeti und Burhan inszeniert hatten, wo Premierminister Hamdok zurücktrat. Da blieben eben nur noch Burhan und Hemeti als Führungspersonen des Landes übrig. Und jetzt kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass diese duale Führung des Landes nicht lange gut gehen wird, denn es gab von Anfang an auch schon ein bisschen ein Power-Struggle zwischen den beiden Akteuren. Ende 2022 haben dann allerdings wieder die Staaten, die ich eben auch schon aufgezählt hatte, zusammengesetzt, dadurch, dass ja eine zivile Regierung jetzt immer noch nicht zutage kam und setzten sich eben wieder für eine Erneuerung dieser zivilen Regierung ab 2023 ein. Die SAF und RSF stimmten auch wieder zu und entwickelten im Zuge dieser Diskussion und Gespräche mit den anderen Staaten auch internationale Beziehungen und entwickelten daher dann ein neues Agreement. Und nach diesem Agreement hätte dann wieder eine neue zivile Regierung stattfinden müssen im Sudan und die RSF und SAF hätten sich zusammenschließen müssen. Es hätte nur noch ein Militär oder eine Armee im Sudan gegeben. Und hier kann man ganz gut sehen, dass da eben auch diese Differenzen zwischen Hemeti und Burhan dann aufgetreten sind. Also beide waren sich nicht so einig, wie dieser Zusammenschluss der RSF und SAF gestaltet werden sollte.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dieser Stelle. Ne? Also wenn du von Scheinstaatsstreich gesprochen hast, also was differenziert ein Scheinstaatsstreich von einem Staatsstreich?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dieser Scheinstaatsstreich darin erfolgt ist, dass ja der Premierminister freiwillig zurückgetreten ist. Und das Wort freiwillig setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich mir vorstellen kann, dass dieser Power Struggle zwischen diesen drei Akteuren eben auch extrem schwierig war. Also es gab keinen richtigen Staatsstreich, weil der hätte einhergehen müssen mit einer richtigen Machtübernahme, sondern eine Partei dieses trialen Regierungssystems, sage ich mal, ist einfach zurückgetreten. Und dadurch haben wir halt wieder ein Militärregime, weil ja die zivile Komponente weggefallen ist.
Nee, auf jeden Fall. Nee, okay, das ist eine sehr gute Erklärung. Vielen Dank auf jeden Fall.
Genau, und ab dem Zeitpunkt können wir dann auch schon vom neuen Bürgerkrieg sprechen, der 2023 dann ausgebrochen ist. Also die RSF startete dann ihre Angriffe im April gegen die SAF und die Zusammenarbeit beider Gruppen brach dann endgültig zusammen. Okay, Sarah, ich habe dir jetzt mal so eine Karte mitgebracht. Diese zeigt erstmal so eine grundsätzliche Aufteilung des Landes zwischen RSF und SAF. Und vielleicht wärst du so lieb, den mal zu beschreiben, weil es ist ja immer schwierig, über das Hören zu verstehen, wo die beiden Kriegsparteien sich befinden und wie das Land jetzt so aufgeteilt ist in diesem Krieg.
Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Schule, so Geografieunterricht, ich soll jetzt irgendwas beschreiben und ich bin dir ehrlich, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, ne? Weil meine mündliche Note hängt ja quasi davon ab und ich möchte nichts falsch machen. Also Oder Klausuren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, wenn man in Klausuren damals irgendwas beschreiben sollte. Allein das schon die Beschreibung gibt ja Punkte.
Ich würde sagen, es erinnert mich ein bisschen an Kunst, Bildbeschreibung.
Oh Gott, ja.
Hintergrund, Vordergrund, Mittelgrund. Du schaffst das.
Hör mir auf.
Okay. 14 Punkte sind drin.
14 Punkte, okay, hochgestecktes Ziel, aber wir starten
also
mal.
Also ich will nur kurz anmerken, letzte Woche haben wir uns ja bei Wer wird Millionär befunden. Diese Woche befinden wir uns im LK Kunstunterricht hier, ne? Also,
ja.
Oder Geografie eher, Geografie.
Könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, was ihr so gewählt habt damals, ne? Wir haben auf jeden Fall 3 Farbkomponenten, also schon mal die pinke Farbe ist gekennzeichnet für die SAF, die Sudanese Armed Forces, die gelbe Farbkomponente für die Rapid Support Forces, und also die RSF, und die grüne für andere militärische Gruppierungen. Und da können wir sehen, dass auf dieser Landkarte die pinke Chiffrierung der Landfläche, den, jetzt muss ich immer so, nie ohne Seife waschen, muss ich immer machen, ne? Also den östlichen Teil des Sudans oder den südöstlichen Teil des Sudans umfasst, also darunter auch die 2 großen Städte Khartoum und El Obeid, also bitte, wenn ich das falsch ausspreche und da draußen ist jemand, der das aussprechen kann, dann don't shame me, okay? Dann haben wir auf jeden Fall noch die Rapid Support Forces als gelbe Chiffrierung, vor allem im südwestlichen Teil des Landes. Darunter zum Beispiel auch als große Stadt Al-Fasher. Und dann haben wir die Other Armed Groups mit grünen Chiffrierungsanteilen, einmal in dem südwestlichen gelben Teil, wie so eine, wie soll man sagen, wie so ein kleiner Farbklecks direkt an der Grenze von Al-Fasher, also an der westlichen Grenze, und über dem Darfur auch nochmal 2 Farbkleckse, sowohl an dem nordwestlichen als auch nordöstlichen Teil. Ach ja, und im südwestlichen Teil haben wir auch noch vereinzelt grünen Flächen, aber wirklich marginal ausgeprägt.
Okay, vielen Dank für deine Bildbeschreibung. Ich hoffe, man konnte das jetzt verstehen ohne das Bild. Ich packe aber auch in die Podcast-Beschreibung vermehrte Artikel, wo man auch nochmal so ein bisschen diese Karten sehen kann. Da gibt es auch super Videos zu, die lade ich euch dann auch unten hoch. Aber grundsätzlich kann man eigentlich zusammenfassen, dass der südwestliche Teil eben unter der Kontrolle der RSF, also der Rapid Support Forces, steht und der südöstliche Teil unter der Sudanese Armed Forces, also der SAF, steht. Und dann haben wir, wie gesagt, ja noch die Other Armed Groups, aber die werden jetzt heute erstmal keine Rolle spielen. Das ist auch sehr kompliziert, dadurch, dass der Sudan halt auch viele Milizstrukturen hat. Also wir befassen uns hier nur mit den beiden großen. Und eine Sache, die du tatsächlich vergessen hast, Abzug hier, keine 14 Punkte. tatsächlich beherrscht die SAF auch den Port Sudan. Also oben am Roten Meer ist so ein kleiner Fleck. Dieser wird auch von der SAF kontrolliert.
Ja, da muss man auch sagen, gibt es auch natürlich Abzug für die Lehrerin, ne? Weil das ist schon dunkelgrau hier abgedruckt, das kann ja keiner sehen. Nee, aber ist mir auch aufgefallen, Merle, vielen Dank.
Ja, bitte, bitte. Ich korrigiere.
So richtig, ja.
Richtig passiv-aggressiv. Reicht jetzt auch.
Side-eye.
Nee, super. Ich glaube, damit ist auch ein bisschen klar geworden, wo sich die beiden Forces befinden, und ich glaube, damit einher können wir auch direkt mal evaluieren, warum sie in diesen Regionen sind. Also ich habe ja schon gesagt, der Port Sudan spielt eine große Rolle, denn die SAF, die kontrolliert damit ziemlich viele Handelsrouten, also sowohl im Meer, da geht es auch um Schmuggelrouten, auch hoch in Ägypten hoch, aber eben auch den Port Sudan als den Major-Export-Punkt, den Sudan auch unbedingt braucht. Und die RSF fokussiert sich ja, wie gesagt, eher auf den Südwesten. Und in diesem Südwesten, habe ich vorhin schon anklingen lassen, sind die vermehrten Goldvorkommen. Und diese werden ja sowieso schon seit mehreren Jahren, auch unter al-Bashir, von der Rapid Support Force kontrolliert. Also man kann hier ganz gut sehen, was so die Zielsetzungen beider Parteien sind. Einmal die Handelswege und einmal die Goldminen. Und ich glaube, das beschreibt dann auch ganz gut, wo sich dieser Konflikt später oder immer noch abspielt. Genau, man kann ganz gut sagen, dass dieser Konflikt, der seit 2023 herrscht, die RSF ihn auch begonnen hat, aber die SAF ja auch genauso zurückschlägt. Also Beide haben sich da eben auch extrem festgefahren in ihren Regionen. Beide haben auch unterschiedliche Strukturen ihres Militärs. Denn die RSF hat eben vor allen Dingen oder nur ausschließlich Bodentruppen, während eben die SAF dann auch eine Luftwaffe besitzt. Also die Angriffe sind dementsprechend auch unterschiedlich ausgelegt, von der RSF eher von Boden her und von der SAF über Bodentruppen genauso wie über Luftangriffe. Und seit 2023, nach dem Ausbruch des Krieges, herrscht dieser Konflikt immer noch zwischen beiden Parteien.
Okay, also wir haben jetzt viel über die SAF und die RSF gesprochen, aber nicht so explizit, also auch wo die sind und geografisch, ne, verortbar sind, aber nicht so, wie die beiden Seiten operieren. Also wie werden die denn materiell und finanziell aufgestellt? Gibt es da Verbündete? Ich meine, du hast ja jetzt vor allem gegen Ende auch nochmal so ein bisschen die militärische Struktur angesprochen. Kannst du uns da ein paar Infos geben?
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von diesem Konflikt. Und natürlich können sich die SAF und RSF nicht alleine finanzieren und aufstellen. Also die haben Verbünde und dieses Konstrukt und Netz, das international auch gesponnen wird, ist auch super wichtig im Hinterkopf zu behalten. Die SAF wird vor allen Dingen von Parteien wie der Türkei, Iran und Saudi-Arabien unterstützt, durch Material wie beispielsweise Drohnen, aber auch durch diplomatische Unterstützung. Und auch der größte Player ist da auch Ägypten, der die SAF unterstützt. Das hat vor allen Dingen strategische Gründe. Also Ägypten möchte eine gemeinsame wirtschaftliche Handelspolitik eben weiter fördern, die sie auch die letzten Jahre schon hatten. Da ist vor allen Dingen der Nil, aber auch das Rote Meer sehr wichtig. Deswegen ja auch der Port Sudan, der von der SAF kontrolliert wird. Die Zusammenschlüsse zwischen Ägypten und der SAF haben aber auch historische Hintergründe. Also Ägypten war immer sehr eng mit Al-Bashir verknüpft. Also da war auch eine diplomatische Verbindung zwischen diesen beiden Parteien. Und deswegen unterstützen sie die SAF daher auch weiterhin. Ägypten hat allerdings gesagt, dass sie die SAF nicht mit Waffenlieferungen unterstützen. Allerdings wurden diese durch Analysen auch widerlegt. Also es ist nicht ganz klar, inwieweit Ägypten die SAF dahingehend unterstützt. Also es ist ein bisschen bestritten. Bei der RSF ist es allerdings etwas eindeutiger. Diese wird nämlich vor allen Dingen von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Und da beziehen wir uns oft auf den Begriff Ring of Fire. Damit ist nicht das Lied gemeint, sondern die massiven Goldexporte, denn wie ich schon eben gesagt habe, die RSF kontrolliert viele der Goldminen im Darfur und wie ich schon auch ganz am Anfang anklingen habe lassen, ist, dass Gold ein sehr wichtiges Exportgut für den Sudan ist. Und viele dieser Goldexporte gehen eben an die Vereinigten Arabischen Emirate, also die handeln dann auch direkt mit der RSF zusammen. Die VAE, also die Vereinigten Arabischen Emirate, bestreiten diese Zusammenarbeit und Unterstützung der RSF. Allerdings ist diese wirklich mehrfach nachgewiesen worden und die RSF wird von der VAE auch durch Waffenlieferungen oder sogar durch Söldnern unterstützt. Und ich glaube, hier kann man jetzt mal anmerken lassen, dass sehr viele von diesen Unterstützungen beider Seiten, sowohl von der VAE, aber auch beispielsweise durch Ägypten und Saudi-Arabien, extrem problematisch ist. Denn wir haben ja vorhin in den ganzen historischen Ereignissen gesehen, dass beide mehrfach zu verschiedenen Friedensübereinkünften oder Abkommen im Sudan am Verhandlungstisch, gerade auch mit der UK und USA, saßen und unterstützt haben, dass dieser Krieg beendet wird, dass es eine stabile Regierung gibt, dass es eine zivile Regierung gibt. Und jetzt sieht man halt, dass in diesem Konflikt auch eigene und vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen hier überwiegen. Also dass diese drei Parteien, die ich jetzt eben mal genannt habe, sich da einmischen für ihre eigenen Gründe. Aber wenn es halt wieder zu Friedensübereinkommen kommt, dann werden die auch wieder am Tisch sitzen. Also ich finde, das ist schon eine sehr, sehr schwierige, ja, Situation mit diesen Ländern im Sudan.
Ich finde das auch so eine gewisse Doppelmoral. So, ja, wir unterstützen euch, aber ach ja, wenn es um Friedensverhandlungen geht, dann sind wir auch mal einfach so pro forma dabei, ne?
Ja, oder halt auch, also ich weiß ja nicht mal, ob sie unterstützen auf, für den Unterstützenswillen, sondern halt dann wegen ihren Goldexporten, ne? Also das ist einfach ein super eng verstrickter wirtschaftlicher Rahmen, der da ja auch eine sehr große Rolle spielt.
Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Bild auch an stellvertretenden Kräften, die da darauf einwirken. Ich halte jetzt auch noch mal ganz kurz fest, also auf den Seiten der SAF haben wir vor allem Ägypten, aber auch Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Und auf Seiten der RSF haben wir vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, also die VAE. Ist das richtig?
Ja, genau. Ich glaube, das kann man sich auch für zukünftige Debatten einfach immer so im Hinterkopf behalten.
Okay, also du hast ja jetzt zum Beispiel auch seit 2023 eine massive Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung angesprochen. Und das klingt auch nach einem ziemlich brutalen Konflikt. Aber es ist ja jetzt nicht einfach nur ein ziemlich brutaler Konflikt, sondern tatsächlich habe ich auch mal gehört, dass es sich hier um die größte humanitäre Krise weltweit handelt. Was würdest du denn dazu sagen? Also stimmt das oder wird das einfach nur so ein bisschen in den Raum geworfen, immer um Aufmerksamkeit zu generieren?
Ja, also ich glaube, genau diese Betitelung der größten humanitären Krise weltweit stammen von verschiedenen Quellen, vor allen Dingen aber der UN, also den Vereinten Nationen, aber auch NGOs wie zum Beispiel Human Rights Watch. Und das ist natürlich immer sehr schwierig, das einzuordnen. Und ich glaube auch, dass wir nicht genau sagen können, wie das Ausmaß der humanitären Krise ist, weil es einfach schwierig ist, diese Zahlen zu definieren. Also wir haben einfach keine zuverlässigen Zahlen. Allerdings möchte ich trotzdem mal so einen Rahmen nennen, um was für eine Katastrophe es sich hier vielleicht handeln kann. Und da beziehe ich mich jetzt erstmal auf Zahlen von der BBC, aber auch von der Non-Profit-Organisation Operation Broken Silence. Und beide haben unterschiedliche Zahlen. Aber man könnte jetzt quasi sagen, anhand beider Sources, dass es zwischen 150.000 bis 250.000 oder sogar noch mehr Opfer sind, die Zivilisten darstellen. Also wir sprechen hier nicht von militärischen Opfern, sondern von Zivilen. Und das sind wirklich Zahlen, die sind schon krass, finde ich. Vor allen Dingen, weil man ja bedenken muss, dass dieser Krieg erst 2,5 Jahre oder was heißt erst, schon 2,5 Jahre andauert. Aber natürlich sind zivile Opfer nicht die einzige Zahl. Also auch die Zahl der Vertriebenen steigt auch immer mehr. Und seit 2023 verzeichnet der Sudan über 14 Millionen Vertriebene im Land. Also das sind auch Zahlen, die kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen auch, weil man ja nicht so eine große Bevölkerung im Sudan hat. Wir erinnern uns, es ist ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also wir sprechen hier von so 45 Millionen. Ne? Und da sind 14 Millionen Vertriebene, glaube ich, schon wirklich sehr viel. Und natürlich haben wir dann auch große Auswirkungen auf die zivile Infrastruktur, also beispielsweise sind über 65% der Krankenhäuser geschlossen oder zerstört und die medizinische Lage im Land ist einfach katastrophal. Jetzt möchte ich gerne so ein bisschen zurückkommen zu meinem Ohröffner ganz am Anfang und da ging es ja so um diese ganzen Fake News und da habe ich den Begriff Al-Fashir schon angesprochen. Al-Fashir ist eine Stadt, die sich im Darfur befindet und über diese möchte ich jetzt gerne sprechen. Und hier möchte ich nochmal so ein bisschen anmerken, dass ab sofort, also ab diesem Thema Al-Fashir, so eine kleine Trigger-Warning oder eine große Trigger-Warning genannt wird. Also wir sprechen jetzt im darauffolgenden Abschnitt so über massive Gewalt und Massentötungen oder auch sexualisierte Gewalt. Und wenn ihr euch damit nicht ganz so wohl fühlt, dann packen wir euch unten in die Podcast-Beschreibung, zwischen welchem Zeitraum hier eben von dieser Gewalt gesprochen wird. Okay, dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem Al-Fashir. Denn dieser ist eine Stadt im Darfur. Diese wird seit 1,5 Jahren von der RSF umzingelt. Also diese hat ja die Kontrolle des Darfurs. Allerdings diese Stadt ist eben noch unter der Kontrolle von der SRF gewesen. Und ab dem 26. Oktober hat die RSF dann Zugang zu der Stadt erlangt und diese dann gestürmt. Denn diese Stadt war lange noch ein Headquarter für die SRF. Und wie gesagt, in diesen 1,5 Jahren oder das sind knapp 500 Tage gewesen, hat die RSF die Stadt umzingelt und auch einen Erdwall um die Stadt herum gebaut. Also man kann jetzt schon so ein bisschen sagen, die Bevölkerung, die da in Al-Fashir gelebt hat, die hat bereits seit 1,5 Jahren damit zu kämpfen gehabt, in dieser Stadt quasi eingeschlossen zu sein. Genau, und jetzt würde ich mal so gerne ein bisschen erklären, was wirklich in Al-Fashir passiert ist. Vor allen Dingen, weil ja auch viele Missinformationen auf TikTok und Instagram und anderen Plattformen kursieren. Da komme ich erstmal so ein bisschen zur Timeline. Also, wie gesagt, Al-Fashir wurde dann am 26. Oktober gestürmt. Und einen Tag zuvor hat sich die SAF auch aus der Stadt zurückgezogen. Also viele militärische Einheiten oder Personal oder Soldaten waren jetzt in der Stadt gar nicht mehr vorhanden und die RSF hat die Stadt aber dann trotzdem gestürmt und in diesen ersten paar Tagen, also in den ersten 5 Tagen, um genau zu sein, circa 7000 Menschen in Al-Fashir getötet und das waren vor allen Dingen Zivilisten, die nicht arabischer Abstammung waren. Außerdem, was auch noch zu dieser humanitären Krise auch in Al-Fashir beigetragen hat, war, dass sie eben das Geburtskrankenhaus in Al-Fashir gestürmt haben. Also die medizinische Versorgung war damit quasi tot. Und hier kann man oder sprechen viele von dem Turning Point im Darfur, dadurch, dass jetzt der gesamte Darfur unter der RSF-Herrschaft ist und die SAF jetzt offiziell nicht mehr in dieser Region ist.
Du hast ja jetzt auch sehr viel über Al-Fashir gesprochen. Jetzt gab es aber auch viele Fake News in den sozialen Medien. Was stimmt denn da zufolge nicht? Oder worauf muss man denn online achten, wenn man sich versucht, über Al-Fashir zu informieren oder Videos, auch Beiträge dazu auf Instagram oder TikTok sieht?
Genau, ich habe da mich so ein bisschen informiert und mal so ein paar Posts rausgesucht, die man vielleicht sogar selber gesehen hat. Also ich habe davon auf jeden Fall mindestens eins, gerade auch so im November, Dezember gesehen. Und das erste war nämlich ein Satellitenbild von angeblich getöteten SudanesInnen in Al-Fashir. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass dieses Bild veraltet ist. Also es zeigt schon Regionen vom Sudan, aber es sind halt Tiere an einer Wasserstelle. Also es sind gar keine getöteten Menschen auf diesem Satellitenbild zu sehen. Dann gab es auch noch ein Video, was sehr viral ging von Google Maps Aufnahmen. Also da haben auch teilweise dann Privatpersonen auf TikTok oder Instagram einfach reingezoomt im Sudan auf Google Maps und haben dann mögliche Leichenreste gesucht anhand von halt so roten Flecken oder roten, ja, Gegenständen oder halt, was sie als Leiche angesehen haben. Man hat dann im Endeffekt herausgestellt, dass die Satellitenbilder auf Google Maps alle, dass die hauptsächlich aus 2024 stammen. Also das war vor den Ereignissen im Al-Fashir, jetzt 2025, und dementsprechend stimmt das auch nicht. Also das ist auch, also diese beiden Bilder habe ich auf jeden Fall gesehen. Und dann gab es noch ziemlich viele KI-Posts. Da habe ich mir jetzt nur ein paar angesehen, aber gerade zum Beispiel eins von einer Frau, die ihr Kind beschützt, oder auch von einer Frau im Close-Up, die halt weint und von einem Feind bedroht wird, also einem RSF-Mitglied. Und ich habe mich hier so ein bisschen informiert durch die Plattform Eurovision News und das Korrektiv. Und das sind so gute Fact-Checking-Mechanismen, die ich jetzt für den Sudan und gerade für Al-Fashir gefunden habe. Und da möchten wir jetzt gleich so einen kleinen Exkurs starten, denn ich fand diese ganze Thematik mit Fake News super interessant. Denn wir haben ja heutzutage viel mit Fake News zu kämpfen. Und da gibt es eben den Mechanismus des Fact-Checkings. Also ich habe jetzt ja Fact-Checking betrieben anhand dieser Posts und Eurovision und Korrektiv haben mir ja dann diese Plattform gegeben, die dieses Fact-Checking durchgeführt haben. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen über Fake News und Fact-Checking sprechen, denn Fact-Checking ist oft eben nicht so effektiv, da es nicht so viele Menschen erreicht, wie diese Fake News an sich selbst. Das kann man ja allein schon an diesen Videos aus dem Al-Fashir jetzt sehen. Die Videos sind halt super viral gegangen und die Aufklärungen davon auch von Seiten wie Eurovision und Korrektiv eben nicht. Dadurch, dass sie eben verzögert nachgepostet werden und natürlich die Posts, die diese Fake News enthalten, viel emotionalisierender sind und auch mehr geteilt werden. Insbesondere bei politischen Fake News sind diese emotionalen Posts halt deutlich wirkungsmächtiger als ihre Richtigstellung. Genau, und ich glaube, eine ganz große Sache, die jetzt ja auch heutzutage viel damit reinspielt, ist ja auch KI, ne? Also ich habe ja eben auch schon von KI-Bildern gesprochen aus dem Sudan. Aber was ist denn da deine Meinung so zu Fake News und KI? Ist dir da schon mal was über den Weg gelaufen online?
Boah, en masse, wirklich. Also das Problem ist, finde ich mittlerweile, dass man ja auch gar nicht mehr so wirklich differenzieren kann zwischen oder beziehungsweise identifizieren kann, wenn etwas KI gemacht ist oder halt nicht KI gemacht ist. Also früher hatte man ja zumindest unter Fake News noch zumeist diese Auffassung, ja okay, dann siehst du nur so ein halbes Bild, einen halben Bildausschnitt und das spiegelt ja dann auch eine komplett neue Realität wieder. Und heutzutage hast du nicht nur den halben Bildausschnitt, sondern der ganze Bildausschnitt ist durch eine künstlich erschaffene Sphäre oder ein künstlich erschaffenes Bild ersetzt worden und du hast gar keinen Anhaltspunkt mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so viel schlechter sein sollte, als wenn du auch einfach nur ein halbes Bild hast und so Halbwahrheiten, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es sehr schwierig geworden ist, weil es mittlerweile, finde ich, auch sehr gute KI-Generationen gibt.
Ja, ich merke das auch allein schon von Familienmitgliedern, die mir dann irgendwelche Reels oder Posts auch über WhatsApp schicken, die dann lustig sein sollen. Das ist alles sehr harmlos. Wo ich dann aber zwischendurch immer mal wieder sehe, dass da eine KI-generierte Sache dabei ist. Und ich glaube oftmals, gerade so, ich muss jetzt ein bisschen anklagend gegenüber den älteren Generationen sein, die sich noch nicht so mit KI befasst haben, aber dass die da einfach noch nicht so sensibilisiert sind. Und selbst ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich bei einem Post denke so, hä, das ist ja mega lustig. Mm. Ich weiß, da habe ich irgendwie über Neujahr mir so Videos angesehen über Tiere, die sich auf Verandas irgendwie erschrecken.
Ja.
Und das ist halt super witzig, bis ich am Ende gecheckt habe, so okay, das ergibt gar keinen Sinn, so reagiert kein Bär. Warum ist der so groß? Und dann war halt klar, dass das sofort KI ist. Und ich gehe auch immer gerne in die Kommentare, weil immer direkt super viele Menschen auch das posten, das finde ich auch super, darauf hinweisen, dass das gerade KI generiert ist.
Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Also erstmal zu den Tieren. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es vor allem sehr auffällig bei Waschbär-Content. Ist jetzt sehr spezifisch, aber also bei Waschbären, ich sag dir, wie es ist, ne? Da habe ich oft ein großes Misstrauen mittlerweile, dass ich dem gegenüber hege. Und die Kommentare sind für mich auch so eine Sache, ne? Also ich habe auch mal von einer Freundin ein Video geschickt bekommen. Und ich meinte dann zu ihr so, okay, das ist, glaube ich, ziemlich safe KI. Und sie hat das in die Kommentare geschrieben und dann haben Menschen auf ihren KI-Kommentar, also dass es sich dabei um KI handeln würde, richtige Hasskommentare abgelassen. Die waren so, hä, was, nee, das ist nicht so, du kannst einfach nur nicht sehen, das ist die Realität. Also irgendwie so ein ja, du musst jetzt nicht die Realität verweigern, nur weil sie dir nicht gefällt, die KI-generierte Realität. Und manchmal sind es ja zum Beispiel auch Inhalte, die nah an der Realität sind oder wo es sicherlich auch Quellen und Material dazu gibt, die in ähnlichem Format diese Realität widerspiegeln, aber es ist trotzdem KI generiert. Und dann denke ich mir so, warum musst du das KI generieren? Warum kannst du nicht vielleicht einfach wirklich auf die realen Quellen zurückgreifen, um diesen Sachverhalt nochmal darzulegen und klarzumachen?
Ja, oftmals ist es ja auch einfach durch, dass man halt Klicks generieren kann, ne? Ja, also natürlich. Eine große Aufmerksamkeit.
Und es ist einfach.
Ja.
Ja,
aber man muss halt sagen, dass die KI heutzutage halt Fake News noch viel mehr erschwert. Und wir haben uns jetzt erstmal noch so ein bisschen mit den klassischen Fake News beschäftigt. Also noch nicht mal KI, weil es ist halt super schwierig. Es gibt halt noch nicht so eine richtige Guideline, wie man KI erkennen kann. Und da gibt es hoffentlich in der Zukunft nochmal Tools und Mechanismen. Aber für heute hatten wir uns gedacht, dass wir uns vielleicht mit Fake News auch nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen und wie man diese klassischen, in Anführungszeichen, Fake News vielleicht entlarven kann und auch ein bisschen sensibilisierter im Netz ist auf diese. Und Sarah, du hast uns da ja so einen kleinen Leitfaden mitgebracht, ne?
Genau, also hier die Überfrage eben, was man gegen Fake News tun kann. Und da hat das Europäische Parlament ein paar Hinweise rausgegeben in der gesamten Zahl 8. Und da werde ich jetzt mal ganz kurz vorstellen, wovon das Europäische Parlament so gesprochen hat. Also in allererster Linie rufen sie dazu auf, wachsam zu bleiben. Also zum Beispiel reißerische Schlagzeilen, die auf Klicks und Aufmerksamkeit abzielen, nochmal genauer zu untersuchen. Also hier ist vor allem auch die Substanz wichtiger als die Sensation. Dann haben wir zum Beispiel auch Desinformationssprache, die erkannt werden muss. Also wenn wir zum Beispiel Sprache haben, die ziemlich emotional aufgeladen ist, vage Formulierungen oder auch irreführende Aussagen identifizieren können, dann sollten wir vielleicht auch darauf achten, dass es sich hierbei um Desinformation handeln kann, da eine sachliche, emotionsfreie und belegbare Berichterstattung durchaus glaubwürdiger ist. Und wenn möglich, die Quellen prüfen. Also ich glaube, wenn möglich, Quellen prüfen ist irgendwie sehr... Also es weiß eigentlich jeder, aber es macht fast niemand, weil es halt sehr zeitaufwendig ist, manchmal Quellen zu prüfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Post auf Instagram sehe, dann würde ich jetzt nicht sagen, ach ja, dann gehe ich jetzt erstmal nochmal Quellen prüfen.
Ja, und vor allen Dingen oftmals gibt es ja keine Quellen. Also gerade auf Social Media wird ja nicht angegeben, wo das gerade herkommt, ne?
Genau. Dann geht es auch darum, den Wahrheitsgehalt auf Social Media zu überprüfen. Das heißt auch Fakten zu überprüfen. Ich glaube, das geht eigentlich ganz gut auch mit dieser... Quellen überprüfen Punkt einher. Also man sollte vielleicht auch nicht unbedingt die Quellen oder die Beiträge, bei denen man die Quellen noch nicht mal geprüft hat, auch noch weiter teilen. Also vielleicht auch bevorzugt Beiträge teilen, die von anerkannten Faktenprüfern auch verifiziert wurden. Und dann haben wir auch nochmal Informationen abgleichen. Also man kann auch Quellen nicht nur tracken, sondern vielleicht auch mal gucken, so okay, so wenn es jetzt halt wirklich auch so ein Streitthema ist, wo es jetzt vielleicht nicht unbedingt immer die eine Fact-Checking-Quelle gibt, zu gucken, so kann ich unterschiedliche Quellen miteinander vergleichen. Also so lassen sich zum Beispiel Manipulationen auch leichter kennen und man kann ein umfassenderes Bild gewinnen. Dann nachdenken, bevor man teilt. Ja, was würdest du sagen? Hast du schon mal irgendwas geteilt, ohne darüber nachzudenken?
Nee, gar nicht. Aber ich glaube, ich habe auch eine sehr bewusste Entscheidung auf Social Media und ich bin auch nicht öffentlich. Ich benutze auch zum Beispiel keinen X oder Twitter oder wie auch immer. Also das habe ich nie benutzt. Weil ich glaube, das ist auch so eine Plattform, wo man gewillter ist, Sachen zu teilen, die politischer Natur sind. Aber so auf Instagram, das ist sowieso für mich nur von mir aus. Also da poste ich sowieso nichts, was politisch ist. Mhm. Aber ja, ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen shy, was sowas angeht.
Nee, verstehe. Ich bin auch nicht, ich bin auch nicht auf TikTok unterwegs. Ich auch besitze nicht. Kein TikTok und auch kein X. Dementsprechend, ja, und ja, aber auch da, ne, also es, auf jeglichen sozialen Plattformen kursieren ja auch immer Bilder und Videos und da ist zum Beispiel auch der nächste Punkt, dass man da die visuellen Inhalte hinterfragen sollte und vor allem kontextualisieren sollte, also zu gucken, okay, in welchem Kontext wurde dieses Bild und Video überhaupt gefilmt, produziert und kann es überhaupt passen. Und dann als letzter Punkt, aber nicht minder zu bewerten, ist natürlich das Wissen zu erweitern, also sich zu informieren über typische Methoden und Taktiken von Desinformationskampagnen.
Und eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt auch nochmal anmerken möchte, ist gerade bei diesen Videos, ne, also man denkt sich auch immer, wie soll ich als Privatperson gegen Fake News vorgehen? Ne? Ich habe diese Videos auch gesehen auf Instagram und ich weiß, dass ich da schon gedacht habe, so also diese ersten Zeichen sind ja bei mir auch schon angegangen. Ne? Ist ganz schön reißerisch, ist ganz schön emotionalisierend, gibt keine Quelle. Ne? Und ich finde, da kann man halt auch als kleine Person auf Social Media Sachen angeben. Und man muss sie nicht unbedingt direkt selbst fact-checken, das ist sehr zeitaufwendig. Aber man kann sie melden oder man kann sie zum Beispiel auf Plattformen wie Korrektiv auch melden oder weiterleiten. Da gibt es sogar direkt eine WhatsApp-Stelle, wo man einfach den Post dann einfach an diese Nummer weiterschicken kann und sagen kann, ja, die sieht für mich ein bisschen sketchy aus, vielleicht bedarf es da mal ein bisschen Fact-Checking. Und dieses Korrektiv-Fact-Checking-WhatsApp-Device, das stellen wir euch auch unten rein, da kann man immer super drauf zugreifen und es bietet vielleicht auch mal so eine kleine Perspektive, auch selber was zu machen und dagegen vorzugehen. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt auch wieder zurückkommen zu unserem Thema Al-Faschir und Fake News. Und ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz cool, ein bisschen Klarheit zu schaffen anhand von Open Source Intelligence Recherchen. Open Source Intelligence ist, wenn man das noch nicht gehört hat, ist eine sehr einfache Strategie. Also grundsätzlich beinhaltet das alle öffentlich zugänglichen Daten. Also jeder von uns könnte Open Source Intelligence betreiben und könnte zugreifen auf Social Media oder irgendwie Satellitenbilder. Und das ist ja auch das, was diese Fake News teilweise gemacht haben, sich dieser Open Source Intelligence zu bedienen und dann eigene Schlüsse zu treffen. Das ist natürlich sehr schwierig und ich glaube, da kann auch die kleine Person sehr wenig am Ende analysieren. Und deswegen finde ich es immer wichtiger, sich da mit größeren Initiativen oder Organisationen zu befassen, die da eben Fact-Checking betreiben zum einen, aber auch einfach substanzielle Informationen zu diesem Thema bieten. Und da wollen wir euch heute drei von diesen Plattformen vorstellen, die sich mit Al-Faschir beschäftigt haben, damit wir jetzt auch am Ende nochmal so ein kleines Fazit bieten, was wirklich in Al-Faschir auch an Massentötungen und an Gewalt passiert ist. Und dass man hier eben auch nochmal gegen diese Fake News vorgehen kann. Das erste, was ich super interessant fand, war von der Yale's Humanitarian Research Lab, denn diese hat Recherchen durchgeführt anhand von Video- und Fotoanalysen von Satellitenbildern und diese sind eben während 2023, 24 und 25 entstanden, also anders als zum Beispiel bei der Google Maps Debatte eben. Und da konnte diese folgende Ergebnisse feststellen, die sie in ihrem Bericht vom 16. Dezember 2025 ausgewertet hat. Denn Bei 150 Satellitenbildern konnten eben Objektcluster festgestellt werden. Mit Objektcluster beschreiben sie, ein Objektcluster ist beispielsweise ein menschlicher Körper oder etwas, das dem menschlichen Körper oder einem Leichenrest sehr ähnlich sieht. Und diese können eben auf diesen Bildern erkannt werden. Und daraus hat sie dann Schlüsse gezogen, also die Humanitarian Research Lab. Denn 33 Cluster sind davon beispielsweise auffällig rot und an 52 Clustern liegen dann Fahrzeugspuren zwischen den Häusern in Al-Fashir. Also wir können hier schon sagen, dass diese Cluster ganz gut Aufschluss dann auch darüber geben, wie viele Opfer es hier gab und wie die Vorgehensweise dieser RSF in Al-Fashir vorgegangen sein muss. Da nennt die Humanitarian Research Lab beispielsweise auch die Door-to-Door-Tötungen. Also die RSF ist demnach in das Dorf oder in die Stadt hineingefahren und ist quasi von jedem Haus mit einem Fahrzeug gefahren und hat dort dann systematisch Zivilisten getötet. Man kann ganz gut sehen, dass im Rahmen des Zeitraums, also 26. bis 28. Oktober, aber dann hinaus auch noch einen Monat danach, also bis zum 28. November 2025, kontinuierlich neue Cluster und Clusterverschiebungen auch auftraten in diesen Analysen. Also man sieht dann über diese Veränderung der Satellitenbilder auch Aufräumaktionen oder Verbrennungen von Objektclustern. Außerdem sieht man auch Erdbodenerhebungen von zivilen Gräbern. Und ein weiteres Indiz, was diese Satellitenbildanalyse zeigt, ist eben, dass ab dem 26. Oktober bis eben zu diesem Zeitpunkt des 16. Dezember, wo der Bericht rausgekommen ist, keine sichtbare Markt- oder Transportaktivität in der Stadt vorliegt. Also anscheinend ist die ganze öffentliche Struktur in Al-Fashir zusammengebrochen. Und das ist ja auch ein Indiz, dass dort einfach massive Tötungen stattgefunden haben. Das Ergebnis dieses Berichts des Humanitarian Research Lab ist eben, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die RSF in Al-Fashir von Ende Oktober bis Ende November großflächige, systematische, organisierte Massentötungen und anschließende Leichenentsorgungsmaßnahmen durchgeführt hat. Jetzt ist es immer super wichtig, bei solchen Analysen, wie wir sie euch jetzt zeigen, dass man diese mit anderen Nachrichten abgleicht. Und da haben wir euch jetzt da noch zwei andere herangeführt, die diese Massentötungen ja auch bestätigen. Zum einen ist das Bellingcat. Bellingcat ist eine internationale Investigationskollektive. Ist auch eine große Empfehlung meinerseits, weil die wirklich super arbeiten und auch aufschlüsseln, wo sie diese ganzen Informationen herhaben. Denn Bellingcat hat sich dann in Al-Fashir bestimmte Videos von den RSF-Truppen angeguckt, die sie eben auf sozialen Medien hochgeladen haben. Und diese haben sie dann cross-referenced. Also das bedeutet, dass sie quasi mehrere Videos analysiert haben, die von mehreren Perspektiven gefilmt wurde, um dann die exakten Positionen von Massentötungen herausfinden konnten. Und Bellingcat konnte durch diese Videoanalysen dann bestätigen, dass es diese massiven Tötungen gab, dass es diese Door-to-Door-Tötungen gab und dass mindestens 80 Menschen durch diese Videos getötet wurden oder in diesen Videos getötet wurden. 80 Menschen ist ja schon wirklich sehr viel. Ich will dann gar nicht wissen, wie viele es insgesamt waren, weil es werden natürlich nicht alle Tötungen gefilmt, nehme ich mal ganz stark an. Eine weitere Sache, die Bellingcat auch herausgefunden hat, ist, dass bei jeglicher Flucht aus der Stadt heraus die Zivilbevölkerung eben noch von der RSF verfolgt wurde mit Fahrzeugen und dann weiter getötet oder gefangen genommen wurden. Also man kann einfach sehen, dass dieses Leid in dieser Stadt extrem hoch gewesen sein muss. Sie wurden sowieso für anderthalb Jahre eingeschlossen. Dann wurden sie überfallen von der RSF. Es wurde keine Rücksicht genommen auf militärische oder zivile Opfer. Und auch gerade, weil sie nicht arabischer Abstammung waren, wurden sie auch auf Basis dessen von der RSF massiv getötet und auch brutal getötet. Weitere Zeugen sagen eben auch, dass es da zu vielen sexuellen Übergriffen und sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen, aber auch minderjährigen Frauen, also Mädchen, gekommen ist. Und wie ich schon gesagt habe, die Massentötungen endeten nicht in der Stadt, sondern sie wurden auch auf ihrer Flucht teilweise gefangen genommen für Lösegeld oder dann auch während der Flucht noch getötet. Und das hat Bellingcat auch in verschiedenen Videos nachvollziehen können. Ein weiteres Tool, was wir euch hier so ein bisschen mit auflisten wollen, ist Human Rights Watch. Das ist eine NGO, die sich halt für Menschenrechte einsetzt. Und diese hat dann mit Zeugen aus Al-Fashir bzw. Überlebenden aus Al-Fashir gesprochen. Insgesamt haben sie 28 Überlebende interviewt und diese beschrieben alle massive Tötungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen und sexualisierte Übergriffe während des Überfalls der RSF auf Al-Fashir. Und wie gesagt, auch Unbewaffnete, genauso wie Kinder oder ältere Menschen, wurden hier nicht ausgelassen, sondern auch von der RSF brutal getötet. Ich wollte jetzt mal so ein paar Zeugenaussagen mit in meine Recherche inkludieren. Und deswegen werde ich jetzt drei von diesen interviewten Opfern bzw. Überlebenden zitieren. Der erste Zeuge spricht zur Human Rights Watch und sagt, Zitat, die RSF hatte mich gefragt, seid ihr Soldaten oder Zivilisten? Sie sagten, sie seien Zivilisten. In Al-Fashir gibt es keine Zivilisten, jeder ist ein Soldat. Außerdem sagte der Zeuge, die RSF tötete die Menschen wie Fliegen. Also ich glaube, man kann hier ganz gut sehen, dass hier wirklich nicht zwischen Zivilist und Soldat unterschieden wird. Und das finde ich auch einfach super brutal. Außerdem wurde ein Überlebender im Township, 50 Kilometer von Al-Fashir, interviewt. Er sagte, sobald man das Tor verlässt, sieht man die Leichen. Die Leichen reihen sich bis nach Grey aneinander. Einige sind verdurstet, andere sind vor Erschöpfung gestorben. Wieder andere sind ihren Verletzungen und Blutungen erlegen. Also wir sehen, das Leiden hört auch mit der Flucht aus der Stadt nicht auf. Ein weiterer Überlebender wird in Gairn interviewt. Dieser berichtete, sie töteten aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit. Sie kamen und fragten uns, welcher Ethnie wir angehörten. Ja, Sarah, das ist jetzt ein bisschen heavy gewesen und hier enden auch wieder meine Triggerwarnungen. Was sagst du denn zu den ganzen Begebenheiten im Al-Fashir?
Also ich finde es gerade schon sehr eindrücklich. Eindrücklich ist noch ein sehr leichtes Wort dafür, wie ich mich gerade fühle, wenn ich sowas höre. Also ich finde es schon sehr krass und es ist auch sehr berührend und es zeigt auch mal wieder das Ausmaß. Also abgesehen von all den quantitativen Daten, die wir vorhin ja schon gezeigt haben, ist das ja auch wieder qualitatives Material, das nochmal verdeutlicht, wie stark und groß dieses Ausmaß der humanitären Katastrophe dort eigentlich ist und welche Gewalt dort angewendet wird. Und also ich meine, jetzt abgesehen von den Inhalten finde ich es auch wirklich bemerkenswert, wie gut das aufgearbeitet worden ist. Also ich finde die drei Quellen, die du da genannt hast, ne, Yale's Humanitarian Research Lab, Bellingcat und Human Rights Watch, einfach wirklich sehr starke und detaillierte Arbeit geleistet. Das ist eigentlich auch nichts anderes zu erwarten. Also vor allem Human Rights Watch kenne ich eigentlich auch selber so ein bisschen aus meiner Recherchearbeit, vor allem im internationalen Rechtskontext. Aber es ist auf jeden Fall sehr krass. Ich weiß nicht, wie hast du dich denn gefühlt, als du das erste Mal solche Sachen gelesen hast? Also ich fühle mich gerade schon traumatisch belastet, nachdem ich sowas nur höre. Ich will mir gar nicht... Wirklich ist es für mich einfach so surreal, in so einer Situation zu sein. Ich habe schon so Bilder im Kopf, aber ich könnte mir niemals vorstellen, dass mir das gerade passiert.
Nee, same. Also ich glaube... ich muss sagen, bei solchen Recherchen disassociate ich manchmal auch davon, weil es einfach so heavy ist. Aber ich fand auch zum Beispiel gerade den Bericht von dem Yale Humanitarian Research Lab, die nehmen das auch sehr nüchtern. Also man liest es dann irgendwann nicht mehr so, wie als wären da gerade Menschen gestorben, was natürlich auch super problematisch ist. Aber gerade bei den Interviews, die fand ich wirklich schlimm mit anzusehen und zu lesen, weil diese Menschen einfach so traumatisiert waren. Und ich glaube ja auch, dass in diesen Interviews nicht rüberkommen kann, wie diese Menschen sich wirklich gefühlt haben. Und was man ja auch sagen muss, also die Gewalt endet ja auch noch nicht. Also nur weil sie jetzt aus Al-Fashir raus sind, in diesen Lagern irgendwie hunderte oder sagen wir mal 50 Kilometer weit weg aus Al-Fashir, geht der Krieg weiter. Also die RSF ist da immer noch unterwegs und die sind nicht sicher. Also nur weil diese Stadt jetzt eingenommen wurde, heißt es nicht, dass der Krieg beendet ist. Also man will sich auch gar nicht vorstellen, wie die nächsten paar Monate für diese Menschen aussehen werden. Vor allen Dingen, wenn man dann wieder zurückguckt auf auch die ethnische Perspektive, die ja auch in der Ideologie von Al-Bashir schon angeklungen ist, dass diese Menschen halt nicht arabische Bevölkerungsanteile sind und darunter dann auch leiden. Ne?
Ja, also das ist wirklich unfassbar schrecklich einfach. Ich habe mir jetzt auch gerade gar nicht mal so Gedanken gemacht, in welchem Kontext diese Interviews geführt wurden, bis du dann gesagt hast, ja, das geht ja auch weiter. Und dann habe ich erst noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Naja, okay, die wurden ja zum Beispiel auch im Towncamp interviewt. Dementsprechend, es ist einfach unvorstellbar und wirklich krank. Also ein krankes Leiden.
Ja, ich glaube, ich möchte hier auch nochmal hinweisen, wir haben jetzt viel über Al Fashir und die RSF gesprochen, aber die SAF ist hier auch kein Unschuldslamm. Also nur weil ich jetzt viel von den Menschenrechtsverbrechen der RSF berichtet habe, möchte ich mal sagen, die SAF ist da fast genauso schlimm oder genauso schlimm. Denn die Independent International Fact-Checking Mission des UN Human Rights Council hat belegt, dass beide Seiten mehrfach und immer wieder gegen das internationale Menschen- und humanitäre Recht verstoßen, im Sinne von Menschenrechtsverletzungen. Und da sprechen wir eben, wie gesagt, von ethnischen Säuberungen und gezielten Tötungen nicht-arabischer Bevölkerungsanteile von beiden Seiten, aber auch durch die Zerstörung von Infrastruktur, wie beispielsweise die Krankenhäuser, was ich ja auch schon angesprochen hatte, oder halt auch indiskriminierte Angriffe, da ist vor allen Dingen die SAF zu nennen, weil sie ja auch Luftanschläge betreibt und da eben nicht unterscheidet zwischen militärischen und zivilen Zielen. Das ist auch ein Kriegsverbrechen. Und eine Sache, die ich dann auch besonders nennenswert finde, ist die Waffe Hunger. Und das finde ich wirklich besonders perfide, denn es werden von beiden Seiten Hilfslieferungen blockiert, die für die Lebensmittelversorgung und auch medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung dient. Und das ist halt ein besonderes Kontrollelement beider Parteien, um die Bevölkerung dazu zu zwingen, sich eben, wie gesagt, entweder einer Seite anzuschließen oder halt auch die Zivilbevölkerung einfach grundsätzlich zu schwächen oder zu vertreiben. Ich habe mir da so mal die Zahlen von der IPC angeguckt, also der Integrated Food Security Phase Classification. Diese hat eben 5 verschiedene Phasen von Hunger und hat eben festgestellt, dass im Sudan, das sind jetzt Zahlen aus dem September, 21,2 Millionen Menschen, also das sind 45% der Bevölkerung, unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden. Also das ist Phase 3 und höher. Also Phase 3 ist quasi die Unterernährung, Phase 4 ist der Notfall und Phase 5 ist dann die Hungersnot, also die absolute Katastrophe. Da sterben Kinder eigentlich grundsätzlich direkt und Erwachsene dann halt in den nächsten Wochen. Und das sind halt Zahlen, ich glaube, die kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung, die unter akutem Hunger leidet. Und diese Zahlen werden sich laut der IPC dann auch nicht verbessern im Jahr 2026. Denn der Krieg zerstört ja auch die Infrastruktur, die Hunger bewältigen kann, also Agraranbauflächen. Und wie gesagt, die Hilfsleistungen von außen werden ja auch aktiv angegriffen und zerstört. Und darüber hinaus haben wir natürlich diese Hungersnot, aber gleichzeitig brauchen 30 Millionen Menschen auch humanitäre Hilfe. Das sind 2/3 der Bevölkerung. Also diese Zahl muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja, und ich glaube, das beendet jetzt mal so ein bisschen die Erklärungen zum Sudan, dem Konflikt und auch der humanitären Krise. Ja, was sind da so deine Gedanken dazu, Sarah?
Also ich glaube, ich bin, also umso mehr Daten du nennst, umso krasser bin ich eigentlich geflasht. Und ich frage mich halt auch, warum wir bis zuletzt in Al-Fashir jetzt keine großen Reaktionen dazu in unseren Medien gesehen haben. Weil alles, was du gerade genannt hast, muss ja eigentlich schon bedeuten, dass man ausrastet in der Medienlandschaft. Aber das sehe ich halt irgendwie nicht so. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch am Anfang vom vergessenen Krieg gesprochen. Und so sieht das zum Beispiel auch die Politologin Haga Ali. Diese hat ein Interview in der FAZ gegeben und nach ihrer Aussage hat der Krieg im Sudan ein Storytelling-Problem und das könnte ein Grund sein, warum du diese Wahrnehmung hast. Und ein Storytelling-Problem, finde ich, hört sich ja schon mal super kritisch an. Ne? Das hört sich an, als wäre das eine Netflix-Serie, die wir nicht gucken und die jetzt gecancelt wird. So hört sich das an. Also das, finde ich, ist eine ganz perfide Darstellung, obwohl sie natürlich recht hat. Und das auch bewusst so provokant ausdrückt. Aber dieser Konflikt ist ja super, super groß, wie ich das eben schon gesagt und beschrieben habe. Aber wir haben zum Beispiel eine große Überschattung von anderen Konflikten, also beispielsweise dem Gaza-Konflikt oder dem Russland-Ukraine-Konflikt, der dann in unseren Medien einen größeren Stellenwert einnimmt. Und was sie auch genannt hat und was ich auch super interessant fand, ist, dass es in diesem Konflikt kein Good Guy versus Bad Guy-Narrativ gibt. Also wir kommen wieder zurück zu der Perspektive, dass, als ob das hier eine Netflix-Serie sei. Aber es ist ja so, ne? Also ich glaube, wir konsumieren Medien auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass es am Ende eine gute Partei gibt. Und im Sudan-Konflikt gibt es einfach keine gute Partei. Es gibt die SAF und es gibt die RSF. Beide sind super brutal. Beide sind verantwortlich für super viele Menschenrechtsverletzungen. Und damit hat ja eine mediale Aufmerksamkeit hier fast keine Chance, so eine gute Perspektive auch darzustellen, die wir vielleicht konsumieren können. Genau, ich hatte mich auch nochmal, um zu dem Punkt davor zurückzukommen, nochmal mit der Medienlandschaft auseinandergesetzt und vielleicht so nur geguckt, warum denn so Konflikte wie im Sudan jetzt, die nicht so viel Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da bin ich tatsächlich auf was sehr Interessantes gestoßen, nämlich einer Langzeitstudie der Universitätsbibliothek Heidelberg. Die nennt sich Vergessene Welten und blinde Flecken. Und die packen wir euch auch auf jeden Fall unten in die Beschreibung. Aber das Ergebnis der Studie zeigt halt ganz klar, dass dass unsere Länder des globalen Nordens, Länder des globalen Südens in der Berichterstattung massiv konstant vernachlässigen.
Okay, Merle, wenn du es jetzt so sagst, was ist denn überhaupt der globale Süden genau? Also wie beschreibt man den?
Ja, der globale Süden ist, ja, das ist kein fester Begriff, aber grundsätzlich kann man da Länder beschreiben, die wirtschaftlich, politisch und sozial eben benachteiligt werden und die befinden sich empirisch grob eher auf der Südhalbkugel, also in Regionen von Afrika, Asien und Südamerika. Ich glaube, da muss man jetzt nicht besonnen in der Politik sein, um zu wissen, dass das ein kritischer Begriff ist. Denn wir wissen, auf der Südhalbkugel liegt auch beispielsweise Australien und es gibt auch Länder auf der Südhalbkugel wie, keine Ahnung, Südafrika, die wirtschaftlich nicht abgehängt sind. Aber ja, dieser Begriff kursiert halt viel und wird halt viel benutzt. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, was der grundsätzlich meint. Und der ist halt auch historisch gewachsen anhand von Begriffen wie beispielsweise dem Schwellenland oder der Dritten Welt, die wir heute eher weniger verwenden. Es gibt einen sehr interessanten Bericht der Zeit von Andrea Böhm aus dem Jahr 2025. Der beschreibt, dass halt rund 10% aller Beiträge sich mit dem Thema des globalen Südens beschäftigen, obwohl 85% unserer Bevölkerung dort lebt. Und jetzt könnte man ja argumentieren, na gut, ne, wir interessieren uns halt auch für mehr Regional- oder Lokalpolitik, was in unserem Land vorgeht, was in Europa vorgeht. Und dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Aber trotzdem sollte dieser Diskurs ja weiterhin in unseren Medien vorhanden sein. Allerdings evaluiert sie, also Böhm, dann eben, dass der globale Norden massiv von den ungleichen Handelsbeziehungen zu ärmeren Ländern profitiert. Also unser Wohlstand und auch unsere Handelspolitik basiert oftmals auf der Ausbeutung von eben, ja, vor allen Dingen Ländern im globalen Süden. Das Ganze nennt man in der Globalisierungssoziologie beispielsweise auch Externalisierung von Kosten. Also wir externalisieren unsere Kosten nach außen, also in den globalen Süden beispielsweise, um ja bestimmte Produktionsweisen dorthin zu verschieben. Und damit beschäftigen wir uns ja anscheinend nicht gerne, das sagt zumindest Böhm. Und sie sagt eben, dass wir diese Folgen, wie wir leben können und konsumieren können, halt oft verdrängen wollen in unserer heutigen Welt. Und das fällt uns dann umso leichter, je weniger wir über die Menschen erfahren, die diese Kosten tragen müssen. Und das sind halt oft Menschen aus dem globalen Süden. Und das erklärt vielleicht dann auch ein bisschen jetzt hier mal zum Abschluss, warum der Sudan in unseren Medien halt nicht so viel vorkommt und auch, ja, benachteiligt wird. Ich hoffe jetzt zumindest, dass die Situation im Sudan ein bisschen besser erklärt wurde und verstanden werden kann. Aber ja, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Ende unserer Podcast-Folge. Ja. Da würde ich dich jetzt mal direkt zu unserem Outro fragen, was du denn currently obsessed konsumierst. Also was sind deine current obsessions?
Also ich konsumiere momentan die Inhalte eines Wirtschaftsmagazins. Das nennt sich Surplus. Kann ich nur sehr empfehlen. Das ist auch unbezahlte Werbung hier. Also wirklich, so langsam wird es ein bisschen heikel. Erst Wohlstand für alle, jetzt Surplus. Und das ist ja eben Wirtschaftsmagazin. Da gibt es monatlich eine Ausgabe. Genau, und ich finde das eigentlich immer ganz interessant. Also da ist auch Martina Linatas mit dabei. Die spricht zum Beispiel auch über soziale Ungerechtigkeit und was dahinter liegt, welche Wirtschaftssysteme da so profitabel sind und welche Wirtschaftssysteme vielleicht mal alternativ berücksichtigt werden können. Genau, und bei dir so, Merle?
Ja, ich bin leider nicht ganz so intellektuell unterwegs wie du, aber das ist auch okay. Ich finde auch jetzt gerade so um den Dreh der Feiertage muss man auch nicht immer so besonnen unterwegs sein. Ich habe über Neujahr tatsächlich sehr gebinge-watched auf Netflix die Dokumentation von Simone Biles, also die nennt sich Simone Biles Rising. Also ja, ich bin auch ein bisschen nerdy im Turngame. Ich finde Turnen und gerade so das amerikanische Turnen super cool zu schauen. Ich bin auch immer dabei bei Olympia und so. Also nicht in den Orten, sondern online. Aber ich verfolge das schon sehr. Die ist super interessant, gerade weil ich Simone Biles auch echt krass respektiere und ich finde die Doku vermenschlicht sie ja nochmal mehr. Also sie ist zwar immer so the GOAT, aber ja, Dann lernt man sie mal ein bisschen besser kennen.
Nee, das ist auf jeden Fall auch ein guter Hinweis für mich einfach mal. Ich mag sie auch sehr gerne. So von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, von ihren Auftritten und auch Interviews habe ich mir auch ein paar angeschaut. Also kann ich schon verstehen, die Obsession, ne? Kann man die sehr Obsession gut nachvollziehen.
Ja, Sarah, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken heute mit dir.
Ja, schön.
Und dann hoffe ich, sehen wir uns in aller Frische nächste Woche, ne?
Ja, auf jeden Fall. Tschö, tschö, ne?
Tschüssi.